Ich lese den Bibeltext aus Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Es war schon spät abends, an diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat. Die Jünger waren beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger waren voll Freude, weil sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so beauftrage ich jetzt euch. Dann hauchte er sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr seine Schuld vergebt, dem ist sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem ist sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte: Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen, und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen, sonst glaube ich nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas mit dabei. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben.
Schönen guten Morgen. So, super mit euch sein zu dürfen. Ich heiße Benjamin, meine Frau Rebecca und ich sind sehr gerne hier, jedes Mal bei Mittendrin, immer ein Segen für uns. Ich bin amerikanischer Theologe und wir wohnen und leben in Berlin erst seit Juli und sind auch mal sehr geehrt, hier sein zu dürfen. Ich bete noch zum Anfang. Herr, vielen Dank nochmal für diese Gelegenheit, mit dir zu sein und dich anzubeten. Bitte schick uns jetzt deinen Heiligen Geist und hilf uns durch diesen Text in unserem Vertrauen zu dir zu wachsen. Amen. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, bin ich auf eine neue Umfrage gestoßen. Und diese Umfrage hat festgestellt, dass fast 90% der Bevölkerung sich für kluger als der durchschnittliche Mensch hält. Was mich natürlich überrascht hat und fand ich sehr interessant. Ich komme manchmal diese Idee in einer anderen Form auch entgegen, und zwar indem ich und auch andere Leute die Leute der Vergangenheit gerne als dummer, naiver oder täuschbarer verstehen als uns selbst, als wir selbst. Und manche sagen sogar, das ist eine gute Erklärung des Ursprungs der Christenheit überhaupt sei, dass die Menschen damals einfach täuschbarer seien. Als Christ, der ein Mikroproblem mal gehabt hat, als Christ, der eine tiefgründige Glaubenskrise mal erlebt hat, geht's? Ja, super. Halte ich daher unseren heutigen Text für wahnsinnig interessant, da er die relativ zeitlose Natur des Zweifelphänomens zeigt und auch die zeitlose Antwort darauf gibt. Man könnte sich berechtigt stundenlang mit diesem sehr kurzen Text beschäftigen, aber einige Ideen werden besonders betont und 3 von denen möchte ich auch mit euch betonen. Der erste meines Erachtens lautet folgendes: Gott lässt sich nicht von unseren sogenannten großen Fragen einschüchtern. Und das ist für mich unheimlich gute Nachrichten. Ich sage euch warum. Viele von den Kommentaren zum Johannesevangelium gehen geradewegs in ihrer Erklärung an die Zurechtweisung, die Jesus Thomas am Ende dieses Textes spricht. Und dahin werden wir auch am Ende des Textes gehen. Aber was ist das allererste, was Jesus Thomas sagt? Er sagt: Nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meine Seite. Das ist für mich eine große Überraschung, dass er diese großen Fragen nicht vermeiden möchte, dass er keine Angst davor hat. Und da sehen wir auch einen großen Unterschied zu anderen Religionen vielleicht oder anderen Philosophien zumindest. Ich merke zum Beispiel in der Christenheit, dass Gnade anders ist. In der Christenheit heißt Gnade, dass Gott uns aussucht und dass er für uns etwas macht, was wir für uns selbst nie hätten machen können. Das ist anders. Das ist nicht, was man vielleicht erwarten würde. Und im Kontrast zu den Ideen über Gott, die ich auch häufig entgegenkomme, finde ich das auch sehr überraschend, dass Jesus sozusagen in den Raum Thomas' Zweifel hineintritt und sagt, davor habe ich keine Angst. Aus dem Zusammenhang gerissen wirkt wirken seine Worte sehr aufdringlich und dreist wie eine Forderung. Aber sie müssen, oder mir wurde gesagt, ich sollte duzen, ihr müsst euch vorstellen, was für Umstände er in der letzten Woche seines Lebens durchlaufen musste. Überlegt nur ein paar Beispiele. Habt ihr mal tatsächlich um euer eigenes Leben bangen müssen? Also die Leute hatten sich einverschlossen, weil sie fürchteten, sie würden auch festgenommen werden und vielleicht auch hingerichtet werden. Also seit 8 Tagen fürchtet dieser Mann, dass er auch hingerichtet werde. Die führenden Leute der Gesellschaft hätten ihn sehr leicht als Mitverschwörer mit Jesus verstehen können. Also das war eine Gefahr. Habt ihr mal zusehen müssen, während ihre Karriere von einem Tag auf den nächsten komplett verwüstet wurde? Die Jünger wussten nicht genau, wer Jesus war, aber sie wussten, er war auf dem Weg irgendwo hin, wo sie auch hingehen wollten. Und jetzt ist das alles plötzlich vorbei und sie haben keinen Plan B. Und sie sind auch nicht des Verständnisses, dass es alles Teil eines perfekten Planes ist. Und letztens habt ihr mal zusehen müssen, während ein guter Freund von euch falsch verurteilt und letztendlich hingerichtet worden ist, und zwar vor euren Augen. Sehr, sehr dramatisch. Und diese Veränderungen in seinem Leben erschüttern ihn erst jetzt seit 8 Tagen. Und das, was er sagt in diesem Moment, ist, glaube ich, genau, was er hätte sagen sollen. Die völlige Ehrlichkeit. Genau, was er denkt. Da ich selbst eine Zeit von intellektueller Unruhe durchlaufen musste, Glaubenskrise, bekomme ich jetzt langsam regelmäßiger E-Mails von Menschen, die denselben Prozess durchlaufen oder die auch Freunde und Familienmitglieder haben, die so einen Prozess durchlaufen. Und für mich ist das Allertraurigste geworden, davon zu hören von dem Phänomen einer unbehandelten Glaubenskrise. So passiert etwas. Sie haben Fragen und hören Kritik über die Christenheit, für die sie keine Antworten haben. Aber sie haben sehr viel zu tun. Sie sind eine sehr beschäftigte, du bist eine sehr beschäftigte Person. Und diese Fragen werden verschoben und verschoben und die Fragen eitern und dann eines Tages verzichtest du plötzlich auf deine Beziehung mit Jesus, ohne mit ihm richtig verhandelt zu haben. Und da sehe ich ein großes Gegenteil in dem, was Thomas macht. Er sagt, was für ihn das Problem ist und das ermöglicht die Antwort. Das wird nicht immer gemacht. Ich bin neulich auf einen Artikel gestoßen namens Christenheit verlassen und wie man vielleicht erwarten würde, beschäftigt sich der Verfasser dieses Artikels mit einigen Phasen, die man normalerweise durchläuft, wenn man auf dem Weg ist, sich von der Beziehung mit Jesus zu verzichten. Und er beschreibt sie so: erstens Zweifel, zweitens Entmutigung, drittens Desillusionierung, viertens Apathie und dann fünftens Abfahrt. Und ich habe einen sehr interessanten Zitat von diesem Artikel im Programmheft abdrucken lassen. Auf welche Seite weiß ich überhaupt nicht, aber sollte vielleicht vorne sein. Und einer hat sie. War sehr nett und hat den Korrektur für mich auch gemacht. Okay, unten auf der zweiten Seite fängt der Zitat an. Immer, er hat gerade mit ein Gespräch mit einem jungen Mädchen geführt. Immer wenn ich an diese junge Frau dachte, stellte ich mir die gleiche Frage. Wie konnte es sein, dass sie so lange Teil einer Kirche war, ohne dass sie jemanden hatte, der ihr half, all diese Themen und Zweifel zu verstehen oder behandeln? Die Themen, die sie beschäftigten, waren zwar zahlreich, dennoch grundlegend. Zum Beispiel die Auferstehung, die Entstehung, Inspirierung und Verlässlichkeit der Bibel und die geschichtliche Wahrhaftigkeit des christlichen Glaubens überhaupt. Hätte ihre Kirche noch während dieser Zweifelsphase ihre Fragen legitimiert und sie auf intellektueller Ebene wirklich engagiert, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ihre Überlegungen einen anderen Kurs hätten nehmen können. Doch sobald man apathisch über die Suche selbst wird, scheint der Prozess unumkehrbar zu sein. Wir sind angeblich die Schaffungen eines ewigen Gottes. Und wenn das stimmt, dann wird ein kleines bisschen Mysterium immer Teil des Lebens sein. Es wird immer dazu gehörig sein. Aber wir werden nicht darum gebeten, uns von dieser geheimnisvollen Sachen überzeugen zu lassen. Gott bittet uns lieber darum, uns überzeugen zu lassen von dem Mann, der tot war und jetzt lebt und uns in den Augen schaut. Und das ist sehr anders, dass Gott für solche Fragen offen ist. Er war für Thomas. Und das ist eine gute Überleitung zu der zweiten und nächsten Idee. Auf der einen Seite lässt Gott sich nicht von unseren großen Fragen einschüchtern, aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, dass Gott weiß, wann unsere Fragen nur Ausreden sind. Ich glaube, es gibt eine allgemeine Regel, mit der wir Jesus' Reaktionen Menschen gegenüber verstehen können. Und zwar, er kennt unsere Absichten. Wieso reagiert er auf manche Fragen mit so viel Geduld und dann im nächsten Augenblick mit so viel Wut? Ich glaube, es ist, weil er unsere Absichten kennt. Er weiß, dass diejenigen, die fragen, komplett unterschiedliche Ziele haben und er lässt sich nicht in jemands Falle geraten. Wir hören zum Beispiel ein perfektes Beispiel davon in Lukas 18, wo es steht, zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie diese hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach, Gott, vergib mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Das sage ich euch. Der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben, im Unterschied zu dem Pharisäer, denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Aber wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht werden. Es gäbe 10 andere gute Beispiele von diesem Phänomen, aber die alle unterstreichen das, was zwischen Jesus und Thomas passiert. Wieso? Thomas fordert etwas unerhört Großes von Jesus. Ich muss meine Finger in die Wunde von Christus legen dürfen. Das ist unerhört groß. Und Jesus erfüllt diese Forderung. Warum? Weil er wusste, dass Thomas Absichten rein war und dass er ehrlich auf der Suche war. Und der schlaue Theologe sagt, ja, das sagt das nirgendwo im Text. Nein, aber wir hören seine Reaktion auf diese Erhörung. Er betet Jesus an und sagt, mein Gott, mein Herr und mein Gott. Und das ist das Kennzeichen wahres, ehrliches Zweifel. Ehrliche Zweifel ist eine Suche. Man ist auf dem Weg und bemüht sich da, sich mit jemandem zu versöhnen. Das ist das Kennzeichen von ehrlichem Zweifel. Eines meiner ehemaligen Professoren hat eigentlich eine Taxonomie des Zweifels gemacht, eine Art Klassifizierungssystem. Er hätte vielleicht als Deutscher geboren werden sollen, oder? Und, kleiner deutscher Witz, und er hat dieses System entworfen in dem Bewusstsein, dass nicht alles, was sich als Zweifel präsentiert, genau dasselbe Phänomen ist. Ich lese ganz kurz einige seiner Kategorien. Er sagt erstens, Zweifel kann davon stammen, dass man einen einfachen Mangel an Information hat. Das war für mich der Fall, als ich eine Glaubenskrise hatte. Ich hatte mich einfach mit solchen Fragen nie auseinandersetzen müssen. Wegen meiner Eltern, wegen der Stadt und dem Kontext, in dem ich groß geworden bin. Und daher kann es stammen. Zweitens, massive Enttäuschung. Man erwartet etwas Großes von Gott und glaubt, dass Gott einem das versprochen habe, ohne dass Gott das richtig versprochen hat, und fühlt sich komplett verraten, als Gott dann dieses Gebet oder diesem Versprechen, das eigentlich nie gegeben worden ist, nicht passiert. Und das kann in massive Enttäuschung leiten. Drittens, der Stress von anhaltendem gestörtem Familienleben. Prolonged familial dysfunction. Das war mein Versuch, diesen Begriff zu übersetzen. Viertens, Schlafmangel. Vielleicht hast du einfach viel zu viel zu tun, geh mal Schläfchen machen und dann komm zurück und dann lass uns dieses Gespräch über Gott weitermachen. Also, wenn man nicht genug schläft, dann kann man nicht klar denken, egal ob es einen Gott gibt oder nicht. Fünftens, manchmal ist Zweifel nur ein Deckmantel. Ich habe mal, also diese Punkte über Schlaf hat einige Leute richtig betroffen. Ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, dass einer mir eine Frage über Gott stellt und ich habe 5 oder 6 Worte meiner Antwort gegeben und es gibt schon eine andere Frage. Ich habe die Frage noch nicht behandeln können, aber es gibt eine andere Frage, weil die Antwort nicht das Ziel war. Es war eine Frage umsonst. Und manchmal ist Zweifel einfach ein Deckmantel für, also dass man feige ist, dass man nicht bereit ist, das zu sagen, was eigentlich losgeht. Aber letztens hat er gesagt, dass manchmal Zweifel von systemischen, moralischen Verfehlungen erfolgt oder kommt. Und hier passt noch einmal ein Zitat, den er auch im Programmheft finden könnt. Genau. Wo könnte das sein? Ja, genau. Da sagt Dr. Carson, manchmal wird Zweifel eher von 10.000 kleinen Entscheidungen als von einer massiven philosophischen Entscheidung gefördert. Sie sind also im christlichen Elternhaus groß geworden und sind im Großen und Ganzen dem Herrn treu geblieben. Sie sind verheiratet und haben 2,4 Kinder. Beruflich läuft alles gut und sie werden sogar befördert. Der Zeitdruck wird größer und das Senior Management ruft sie jetzt ständig an. Es wird langsam schwieriger, den Weg in die Gemeinde fürs Gebettreffen zu gehen. Der Hauskreis muss auch meistens ausfallen. Sonntags gehen sie aber noch in den Gottesdienst. Wegen ihrer Arbeit muss ihre Frau jetzt das Gebet mit den Kindern übernehmen und plötzlich merken sie, dass sie selber seit Wochen nicht mehr gebetet haben. Alles entwickelt sich allmählich weiter und nach 5 Jahren sind sie so gut wie nie in der Kirche gewesen oder haben gebetet. Und eines Tages wachen sie im Bett neben der Frau eines anderen Mannes auf. Sie stehen auf, laufen ins Badezimmer, betrachten sich im Spiegel und sagen sich selbst, naja, das war alles sowieso frommer Unsinn. Wie sind sie zu diesem Schluss gekommen? Gab es eine Zeit des konzentrierten Nachdenkens, währenddessen sie so gut und ehrlich wie möglich die Behauptungen des Evangeliums erforscht haben und dann wegen eines massiven erkenntnistheoretischen Wandels plötzlich nicht mehr an die Hauptdoktrinen der Christenheit glauben konnten? Nö. 10.000 klitzekleine Entscheidungen, alle schlecht. Unabhängig von der spezifischen Frage, die uns beschäftigt, oder der angebliche Schwierigkeit dieser Frage, werden unsere Absichten mit den Fragen immer wichtiger und zentraler sein im Raum unseres Zweifels. Und Jesus tritt so gerne in den Raum Thomas Zweifel hinein, da er wusste, dass Thomas wahrhaftig auf der Suche nach ihm war. Und das ist eine gute Überleitung zu der nächsten dritten Idee. Bezüglich jeder wichtigen, wesentlichen Frage, die für unsere Beziehung mit Jesus benötigt ist, hat Gott uns eine klare, objektive Antwort gegeben. Wie kann Jesus von Thomas Glauben fordern? Merken Sie mal, das ist keine Bitte. Oh, bitte überleg mal, ob du mich nicht glauben kannst, Thomas. Es ist eine möglichst starke Forderung und sogar Zurechtweisung. Und wie kann das überhaupt sein? Seit Ende des 18. Jahrhunderts, wegen der Arbeit von Gelehrten wie Gottfried Lessing oder David Hume, gibt es eine extrem erfolgreiche PR-Kampagne gewesen. Ziel dieser Kampagne war, uns zu überzeugen, dass die Art erkenntnistheoretischer Einwilligung oder epistemologische Bereitschaft, die benötigt ist, eine Beziehung mit Gott zu haben, kann mit keiner anderen Beziehung verglichen werden. Das heißt, dass eine Beziehung mit Gott ist völlig unbegreiflich anders als das, was wir mit anderen haben könnten. Aber jede Beziehung hat doch ein und dieselbe Bedingung. Vertrauen. Vertrauen, das man auf Basis unserer Erfahrungen machen können und auch das Bild der Charakter der anderen, was wir daraus machen können. Und das spricht Jesus bei Thomas an. Thomas hatte bloß genügende Erfahrungen mit Jesus gehabt, um sowohl seine Charakter, aber auch seine Kraft feststellen zu können. Sie müssen auch nicht glauben, dass diese Geschichte überhaupt passiert ist oder passiert hat, um das von der Logik der Geschichte zu verstehen. Er hatte alles gesehen. Und das ist eines der größten Themen der Bibel. Jede Beziehung funktioniert auf Basis vom Vertrauen. Doch aus unerklärlichen Gründen erwarten wir und fordern wir von Gott immer etwas anderes. Gott sollte immer als schuldig gelten, bis er die Bedingungen, die wir in jedem neuen Moment ausdenken, erfüllt hat. Die Vergangenheit gilt nicht. Und das kam ständig in dem Alten Testament vor. Als gerade die Menschen, die mehr als alle anderen in der Weltgeschichte erlebt hatten, immer mehr forderten, das ist nicht genug. Da kann ich dich nicht vertrauen. Dir nicht vertrauen. Das passiert auch im Neuen Testament, als Leute Jesus gesagt haben, er sei verrückt, wenn er denke, sie würden ihn einfach aufgrund dieser Wunde vertrauen. Jeden Tag muss Gott angeblich seine Treue neu beweisen. Und wir haben dann die Anmaßung, diese Einstellung Gott gegenüber nicht nur als Recht, sondern als eine Art heilige Pflicht zu verstehen. Können Sie sich irgendeine andere Beziehung in der ganzen Welt vorstellen, die auf diese Art und Weise gesund funktionieren könnte? In seiner Zurechtweisung an Thomas legt Jesus seinen Finger auf die Wunde, die die ganze Menschheit betrifft. Wie kann es sein, zum Beispiel, dass Gott Abraham gesagt hat, dass dein Glauben, dein Vertrauen dich gerecht gemacht hat, wenn nicht Unglauben oder Unvertrauen, Missvertrauen, unser einziges echtes Problem ist? Okay, jetzt kommen wir zur Anwendung. Auf welche Erfahrung überhaupt denn sollten Menschen in Potsdam in dem 21., nicht ersten, 21. Jahrhundert Jesus vertrauen? Große Frage, kurze Antwort, die Auferstehung. Ich habe schon die Mehrheit dieses spezifischen Textes jetzt mit uns behandelt und möchte jetzt den Rest meiner Zeit, also die nächsten 10 Minuten ungefähr, damit beschäftigen, eine kurze Erklärung der Auferstehung zu gebrauchen. Diese Thematik wäre für manche ein bisschen intellektuell herausfordernd, aber ihr seid die Deutschen und die Deutschen sind ein kluges, scharfsinniges Volk, ihr schafft es bestimmt. Also in anderen Ländern würde ich das mir vielleicht nicht trauen, aber wir sind allerdings in Potsdam. Okay, gut, die Auferstehung. 1. ein wenig Hintergrundinformation. Jesus hat etwas sehr Krasses gemacht. Er hat eigentlich allerlei Sachen krass gemacht. Aber für uns heute ist eine von diesen Sachen besonders interessant. Er hat seine Lehre falsifizierbar gemacht. Vielleicht wissen einige von euch, was das heißt, aber ich sage es euch, ich verrate es euch. Er hat einen Mechanismus entworfen, mit dem man objektiv, nicht subjektiv, objektiv feststellen könnte, ob die Lehre stimmt. Und zwar blieb er tot. Er hat diese Botschaft und dieses Versprechen immer mit seinen Lehren durchgewoben, so zu sagen, dass wenn ich zurückkomme, also der Sohn Gottes wird leiden, sterben und zurückkommen. Das war der Kern seiner Botschaft. Und das macht es sehr leicht, zum Beispiel die Christenheit völlig zu widerlegen. Das sage ich immer meinen skeptischen Freunden gegenüber. Es wäre sehr leicht, im Vergleich mit anderen Philosophien, Christenheit zu widerlegen. Sie müssten einfach zeigen, dass Christus tot geblieben ist. Vergleicht das mit anderen Religionen oder Philosophien zum Beispiel. Okay, Buddha sagt, das Leben ist Leiden. Ich habe auch manchmal solche Tage gehabt, so scheint es mir auch. Aber ob es Nirvana gibt, das weiß ich überhaupt nicht. Und wie könnte ich das überhaupt auf dieser Seite des Jenseits feststellen? Es mag wohl sein, dass es stimmt oder vielleicht nicht. Ich kann es aber nicht feststellen, in objektiver Art und Weise. Mohammed sagt, dass am Ende des Lebens, wenn man diese Regeln ganz streng und klipp und klar gefolgt hat, kommt man in den Paradies und okay, alles klar. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Und wie könnte ich das überhaupt feststellen? Dass ich es nicht feststellen kann, heißt nicht, dass es nicht stimmt, aber ich kann es einfach nicht in einer objektiven Art und Weise feststellen. Das wäre auch der Fall für Karl Marx gewesen. Wir bringen hier Adam Smith und Karl Marx hier vorne auf der Bühne. Und Smith sagt, Kapitalismus ist der Weg, wir werden mehr Geld haben. Und Marx sagt, ja, aber wir haben mehr Solidarität mit Kommunismus. Wer hat recht? Wie könnte man das überhaupt feststellen? Das ist nicht auf objektive Art und Weise feststellbar. Und das macht Jesus' Lehre sehr, sehr anders. Man kann es feststellen. Okay, ich erwarte jetzt deine nächste Frage. Wo ist die nächste Seite meiner Notizen? Okay. Genau. Also wie kann man das feststellen, wie kann man das beweisen? Ich habe schon die Hefte geschafft. Ihr macht es gut, bleibt mit mir. Okay, wie kann man beweisen, dass Jesus auferstanden ist? Erstens muss man erkennen, dass Beweis in dem Sinne des Wortes eine Illusion ist. Sie können nicht beweisen zum Beispiel, dass sie eigentlich hier sitzen. Wäre das eine Sinnestäuschung, würde es genauso wirken. Das ist die Natur einer Sinnestäuschung. Oder? Ich meine, ich bin kein... du könntest nicht beweisen, dass es keine Sinnestäuschung ist. Du könntest auch nicht beweisen, genau, aber so würde sie auch wirken, wäre es eine Halluzination. Man kann auch nicht beweisen zum Beispiel, dass die Lichtgeschwindigkeit zwischen jeweils allen zwei Punkten in dem Universum andauernd bleibt. Aber ohne diese Idee bricht die ganze moderne Physik zusammen. Man kann viele Sachen, die sehr wichtig sind für den Alltag, einfach nicht beweisen in dem Sinne. Man musste die Lichtgeschwindigkeit zwischen allen zwei Punkten in dem Universum messen können, um das zu beweisen, und das ist grundsätzlich ausgeschlossen. Wir werden nicht von vielen Dingen, also das kann man nicht beweisen, aber es ist nicht sehr plausibel, zum Beispiel, dass die Frau dieses Mannes hinten nur eine Halluzination ist, weil, wenn er keine Geisteskrankheiten in der Vergangenheit erlebt hat, dann bildet das ein starkes Argument für die Tatsache, dass seine Frau eigentlich neben ihm sitzt, oder? Das ist ein starkes Argument. Und für die Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel, ja, okay, wir können es nicht beweisen, dass es manchmal anders ist, aber die Lichtgeschwindigkeit ist immer dasselbe gemessen worden im Laufe von vielen Jahrzehnten. Es könnte wohl sein, dass es anders ist, aber die einzigen existierenden Faktoren, die wir haben, deuten darauf hin sehr stark, dass das so ist. Wir werden nicht von Sachen überzeugt, irgendeine Idee, weil wir sie beweisen können, sondern weil sie plausibel sind. Und wie haben wir gerade diese zwei Sachen plausibel gemacht? Erstens, dass seine Frau neben ihm sitzt und zweitens, dass die Lichtgeschwindigkeit immer andauernd bleibt. Wir haben mit den einzigen existierenden Faktoren, die es gibt, gerechnet. Wir haben ein positives Argument gemacht. Nicht einfach so, naja, aber es ist vielleicht nicht so, dass eine Frau neben dir sitzt. Also wir haben mit den einzigen existierenden Faktoren, die es gibt, gerechnet. Und der letzte Schritt, der Wandel von einfacher Plausibilität, ja, seine Frau könnte neben ihm sitzen, zur Wahrscheinlichkeit. Wir können davon ausgehen, dass seine Frau neben ihm sitzt. Das passiert einfach, sobald wir zeigen, es wäre schwieriger, das Gegenteil zu glauben. Daher glaubt ihr zum Beispiel an die Existenz Otto von Bismarcks und nicht an die Existenz Rumpelstilzchens. Wenn man versucht zu sagen, Rumpelstilzchen, spreche ich das richtig aus, musst du üben, Rumpelstilzchen, letztes Mal, wenn man sagt, dass er nicht gelebt hat, dann passiert überhaupt nichts, weil sein Leben keine Erklärungskraft hat. Aber sobald man versucht zu behaupten, dass Otto von Bismarck nicht gelebt hat, erlebt man große Probleme, weil sein Leben Erklärungskraft hat. Es erklärt vieles, was in der Geschichte vorgekommen ist. Und wenn man diese besonnenen, einfachen, grundlegenden, erkenntnistheoretischen Prinzipien auf die Auferstehung bezieht, dann merkt man, dass es viel leichter ist zu glauben, dass er auferstanden ist, als nicht. Aber warte mal, es müsste eine Alternative geben. Ich gebe euch die drei Alternativen, die im Laufe der letzten zwei Jahrtausenden immer am häufigsten vorgekommen sind. Erstens, die erste Alternative, er ist nicht auferstanden, kann nicht wohl sein. Erstens, das ist Propaganda gewesen. Das ist die Geschichte, wie sie von den Siegern erzählt wurde. Ein Versuch, die Jünger in dem besten möglichen Licht zu präsentieren. Frage, werden die Jünger in dem besten möglichen Licht präsentiert? Wird Petrus, der Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, er war der Verräter, ne? Daher haben wir diesen Ausdruck. Wird Petrus in einem guten Licht präsentiert? Oder Paulus, der Mörderer? Oder Johannes, der manchmal feige war? Werden die in einem guten Licht präsentiert? Sind sie reich geworden? Die sind alle pfenniglos in römischen Gefängnissen gestorben. Wenn das Neue Testament Propaganda ist, ist das das unwirksamste Propaganda, das mir bewusst ist, das mir bekannt ist. Sehr schlimm. Also die zweite berühmte Alternative wurde schon in dem zweiten Jahrhundert vorgeschlagen. Die zweite ist, dass, ja, die waren nicht die Täuscher, nicht die Jünger, sondern Jesus. Der hatte so eine Überzeugungskraft, der hat sie alle verleugnet. Das passiert. Manchmal kann man eine Massenmenge von Menschen verleugnen. Und das passiert, das stimmt. Wir hatten in den Staaten zum Beispiel in den 70er Jahren Jim Jones und dann hatten wir in den 90er Jahren David Koresh. Und die haben allerlei Leute verleugnet. Aber das, was sehr interessant bei Jesus ist, er hat die Leute eigentlich nicht so gut verleugnet oder überzeugen können. Die haben ihm an dem Abend alle verraten, oder? Jesus, also die Anzahl seiner Jünger, fing erst richtig an, erst nach seinem Tod. Und zwar direkt nach seinem Tod. Diese Gruppe von Menschen, die schütteten vor der Idee, dass die Leute kommen und die festnehmen, die waren dann furchtlos geworden. Thomas, laut der jungen Kirchengeschichte, lief sogar zu Fuß nach Indien. Was erklärt diese Verwandlung in ihren Persönlichkeiten, in ihrer Einstellung zu Jesus? Früher waren sie von ihm nicht so überzeugt, im Kontrast zu diesen anderen Fällen von David Koresh und Jim Jones. Er hat erst nach seinem Tod diese enorme Verwandlung in seinen Jüngern wirken können. Die Auferstehung wäre eine sehr natürliche Erklärung. Aber die letzte Alternative ist, dass, ja, wie gesagt, dass es war weder Jesus noch die Jünger, die Leute damals, die hatten es einfach nicht so sehr drauf. Die hatten nicht unsere heutigen Kategorien, die konnten nicht die Wahrheit von Falschheit unterscheiden. Wie glaubhaft wirkt dieses Vorurteil angesichts unseres heutigen Textes? Dass man damals keinen Zweifel hatte. Wir müssen immer bereit sein, die Türe für Alternative offen zu halten, aber wenn die Alternative schwieriger gewesen wäre, warum halten wir immer noch an sie so fest? Wenn es leichter wäre und besonderer wäre, zu erkennen, dass er wahrscheinlich auferstanden ist. Da zum Schluss können die Jünger auch vielleicht sehr informativ sein. Wir verstehen immer den Ostersonntag als einen herrlichen Moment, als einen Moment der Rechtfertigung. Und für Jesus war er so. Aber was war der Ostersonntag für die Jünger von Jesus? Für die war es ein Moment der Schame, in dem sie mit einem Mann entgegenkommen mussten, den sie verraten hatten. Und es war ihnen gelungen, bis zum Allerende so zu tun, als ob sie reine Absichten hatten. Aber am Ende wurde ihre Selbsterhaltung auch bekannt. Und das unterstreicht diese Idee, die Jesus immer gesagt hat. Mit Menschen gibt es keine Hoffnung. Mit Menschen gibt es keine Hoffnung. Und man könnte das alles so zusammenfassen: Während wir dabei waren, Gottes Liebe zu bezweifeln, war er dabei, sie zu beweisen. Ein letzter Gedanke. Wenn Sie hier als Christ gekommen sind und merken, dass Ihnen das radikale Vertrauen fehlt, das man braucht, anders zu sein, anders zu leben, dann fange mit der Auferstehung an. Sie war die Quelle der Verwandlung und Radikalisierung des Vertrauens von der jungen Kirche. Und wenn Sie als Nicht-Christ gekommen sind und Sie überlegen einfach, ob Christenheit stimmt, dann machen Sie sich einfach auf den Weg zum Grab. Wenn Sie dort nur die Leiche von Jesus finden, dann ist das gemäß der Bibel das Spiel vorbei. Aber wenn Sie dort den auferstandenen Jesus finden, dann ist er der einzige Weg und die beste Antwort. Ich lese zum Schluss die letzten Verse dieses Kapitels. Jesus hat noch viele andere Zeichen vollbracht, die seine Jünger miterlebt haben. Sie sind nicht in diesem Buch aufgeschrieben, was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben. Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. Wenn ihr das glaubt, habt ihr durch ihn das Leben. Amen.